sehr, sehr kleinen Ausschnitt präsentieren, wo es vor allem um die Technik und die Probleme mit dieser Technik dahinter gehen wird oder Probleme, ja. Ich sage immer Limitierungen, machen wir das lieber so. Genau. Ja, ich bin gerade in der Situation, dass ich keinen Ton mehr habe. Jetzt geht's wieder. Ja. Ich bin gerade in der Situation, Sie kennen das wahrscheinlich auch leidvoll, ich muss einen neuen Laptop kaufen. Super. Ja, also mühsam. Ja. Also ich finde es sehr mühsam. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich mag das gar nicht, denn ich habe mich jetzt an mein altes Gerät schon so gewöhnt und so weiter. Also da ist alles drauf, was ich brauche. Ich weiß, wie es bedienen geht. Ja, jetzt sitze ich da und lese mir seit 2-3 Wochen Reviews im Internet durch. Ob die Laptops, die ich gerne hätte, gut sind, welche besser wären und so weiter. Überlege mir natürlich meine auch Spezifikationen, was ich brauche dafür. Ja, also ein mühevoller Vorgang. Und dabei ist mir aufgefallen, Reviews sind ja nicht so ganz ohne. Ja, also man muss da schon immer ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen. Aber mir ist aufgefallen, ja, was sind denn jetzt die Spezifikationen eigentlich, die wir als Nutzerinnen und Nutzer an die Plagiatsprüfprogramme legen? Wir kaufen eigentlich eine Blackbox. Ja, und da ist jetzt ein bisschen das Problem drin. Ich habe Ihnen hier mal zusammengeschrieben, was ich jetzt als Reviews sehen würde, als Nutzerin seit 8 Jahren, die mehr als 1000 Dokumente aller Arten schon in irgendeiner Form gesehen und geprüft auch hat. Plagiatsprüfung bedeutet im Übrigen nicht, dass Sie etwas in ein Programm einspeisen und das dann weitergeben oder anschauen in irgendeiner Form. Es bedeutet wirklich auch, den Prüfbericht dann wirklich durchzugehen, anzusehen, zu bewerten, was Sie darin sehen und dann daraus Ihre Schlüsse zu ziehen. Das ist dann Plagiatsprüfung, nicht nur das, was das Programm macht. Ich habe Ihnen jetzt mal Reviews zusammengeschrieben, die man so über die Programme vielleicht lesen würde, mit denen ich zu tun habe. Also die Oberfläche ist so sehr nett und ist okay, ja, ist jetzt nichts Spektakuläres meistens. Ich zeige Ihnen dann noch, wie sowas ausschauen kann. Das Handling ist praktisch, was ja nicht unwesentlich ist, wenn Sie an einer Hochschule das machen müssen und das sind ein paar tausend Dokumente bis zu Zehntausende im Jahr. Ja, wenn Sie an die Uni Wien denken, wo dann 10.000 Abschlüsse im Jahr zu machen sind und so weiter. Also ist schon nicht unwichtig. Die Bearbeitung ist verständlich, meistens haben Sie nicht viele Regulatoren in diesen Programmen, da kann man nichts großartig umstellen, also es ist relativ straightforward, ja, also kann man nicht großartig was machen und die Berichte sind umfangreich. Auch da, das ist ein bisschen trickvoll, ja, also es ist nicht unbedingt immer das Beste, wenn wahnsinnig viel rauskommt bei diesen Dingen, denn es sind viele False Positives, also eigentlich fehlerhafte Anzeigen, die eh okay sind, die muss man dann wieder rauswerfen. Und ja, die Ansprechpartnerinnen sind sehr nette Hersteller, kann man nichts sagen. Es sind halt Verkäuferinnen und Verkäufer. Also das heißt nicht unbedingt, dass man da auch gut beraten werden wird, ja, wenn man jetzt die Theorie dahinter sozusagen sich vorher behirnen möchte. Nichts gegen die Herstellerinnen, Hersteller und ihre Ansprechpartnerinnen dabei. Das ist nicht deren Aufgabe, sich zu überlegen, welche Spezifikationen sie brauchen als Bildungseinrichtung, als Professorin, Professor und Bildungseinrichtung ganz generell. Ja, und dann würde ich noch ein paar negative Reviews einbauen und Sie sehen jetzt gleich, da kommen wir jetzt sozusagen zu den Themen, die Privacy Week auch beschäftigen heute und die ganze Woche auch schon. Die sind verdammt teuer, ja, die Programme. Für das, dass das eine Blackbox ist, was wir kaufen, sind die teuer. Und genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Ja, das macht sich jede Uni selbst aus, jede FH, was sie da sozusagen ausgeben möchte oder kann dafür. Aber man muss schon mit einigen Euro pro inskribierten Studierenden rechnen, immer vom sozusagen Vorjahr oder Vorsemester berechnet. Meistens gibt es eine Campus-Lizenz in irgendeiner Form, dann, die da irgendwie drauf basiert, beziehungsweise je nachdem, welche Menge an Dokumenten Sie einspeisen möchten pro Jahr. Ja, so wird das dann berechnet. Aber es kann schon in die Zehntausende Euro gehen pro Bildungseinrichtung, wenn es größer ist. Das heißt, man sollte sich da schon überlegen, was man kauft und wofür man es eigentlich wirklich braucht. Großes Problem ist, und ich wurde schon öfter mal angesprochen, auch von Herstellerinnen neuer Programme oder ganz generell neue Hersteller, die dann meinten, ob ich etwas testen würde für sie und sozusagen ehrliches Feedback geben würde, damit sie sich verbessern können, falls Bedarf besteht. Und ja, da besteht ziemlich viel Bedarf, denn die meisten haben noch nicht einmal AGB. Ja, also ich glaube, man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Sie kaufen erst recht die Katze im Sack, haben keine Garantien und so weiter. Also untragbar und ja, es waren weder österreichische noch deutsche Hersteller in dem Fall. Also die Rechte sind in anderen Ländern natürlich auch ein bisschen anders gestaltet und man muss sich dem bewusst sein, was man dann kauft, ist vielleicht nicht kompatibel mit unseren Rechten hier vor Ort. Dann haben wir ein großes Problem, jetzt komme ich wieder zu den Gänsefüßchen vom Titelblatt. Die Programme halten nicht, was sie versprechen und sie können es auch technisch nicht. Also sie finden Textähnlichkeiten und keine Plagiate. Ja, also Plagiatsprüfprogramme, die keine Plagiate finden, super. Ja, ist aber tatsächlich so und es wird sich nicht ändern, weil es einfach so technisch nicht geht, wie es derzeit gemacht wird. Dann haben wir ein ganz großes Problem und ich habe mit vielen Herstellern auch schon diskutiert, dass man das vielleicht doch eventuell wissen sollte, als Universität oder als Fachhochschule, gegen was wird eigentlich da verglichen? Ja? Was sind denn da die Hintergrunddokumente? Also es kann gegen Internet, gegen offene Quellen auch natürlich verglichen werden, besonders gegen alles, was Verlage da im Hintergrund in irgendeiner Art zur Verfügung stellen, was sie selbst einspeisen natürlich, aber was sind denn da jetzt die Verträge? Ja? Und es wird sehr, sehr pauschal geantwortet. Ja, wir haben 15 Millionen Dokumente, nützt mir ja gar nichts, wenn ich vielleicht nur medizinische Dokumente gegengeprüft haben möchte, weil das, was ich einspeise, eben medizinische Diplomarbeiten sind, zum Beispiel. Ja. Nutzt mir das nichts, dass die vielleicht 15 Millionen wirtschaftsrelevante Texte haben oder sozialwissenschaftliche Texte haben, die sie vergleichen könnten. Die Server stehen oft in den USA, auch hier wieder ein rechtliches Problem, rein geografisch, andere Rechte, Server in den USA oder in anderen Ländern kennen wir auch von anderen Programmen oder anderen Services, ist nicht unbedingt immer das günstigste, weil es eben nicht immer kompatibel mit unseren Rechten ist. Ja, ganz generell, Datenschutz ist da wo gesichert, ja, also man weiß es nicht so genau. Würden Sie mit diesen Reviews, wenn Sie das sehen würden über Plagiatsprüfprogramme oder über ein spezielles Programm, würden Sie so ein Programm kaufen? Nein, ja, dezidiert nein. Würden Sie es verwenden? Auch nicht, ja, auch wenn es gratis wäre. Gratis Plagiatsprüfprogramme gibt es im Übrigen auch einige, ja, wenn Sie da irgendwas eingeben in Google, Dr. Google, wie es so schön heißt, ja, es gibt zuhauf gratis Programme, ist auch nicht besser als Google, brauchen es gar nicht verwenden, nur so viel als zwischendrin ganz kurz. Ja, wir verwenden es aber und warum, werde ich gleich noch genauer erwähnen. Und da ist halt der schöne Spruch, dass Sie halt vielleicht sich mehr Wissen aneignen sollten vorher, was Sie da genau kaufen, Risiken, Nebenwirkungen, ja nicht existente AGB konsultieren oder eben Leute wie mich oder Juristinnen und Juristen natürlich. Ja, also da bleibt irgendwie nicht so wahnsinnig viel über. Nur warum verwendet man es? Ja, noch ganz kurz vorher, was ist denn das jetzt genau? Weil ich habe da in sozusagen meiner Praxis relativ viele Mythen auch schon gehört und erlebt. Es ist wirklich nur ein Textvergleich. Es sagt nichts über den Inhalt eines Dokumentes aus, nämlich gar nichts. Und Sie brauchen mindestens zwei Texte natürlich. Und die Software, wie gesagt, kann keine Plagiate feststellen, nur Textähnlichkeiten. Abbildungen oder andere Plagiatsformen, außer jetzt so diesem klassischen Copy-Paste, sind sehr schwer festzustellen oder überhaupt nicht zu bearbeiten. Also was wäre eine andere Form, wäre zum Beispiel Übersetzungsplagiat. Ich weiß, dass daran von den eher guten Herstellern, ja, die da wirklich intensiv dran auch forschen, da wird schon einiges dazu im Hintergrund vorbereitet, gemacht, aber Sie kennen ja Google Translate so im Vergleich, viel besser ist jetzt auch noch nicht. Ja, also da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Alternativen ist ja, Sie könnten sie händisch auch durchschauen, aber da werden die Lehrenden alle aufschreien oder weinen gleich beginnen, weil ich habe es einmal probiert, ja, also einfach aus Testgründen und ja, da müssen Sie dann schon für 2-3 Seiten Text, wo viel zitiert wurde, müssen Sie mal in die Bibliothek gehen, die Sachen finden, haben, physisch haben und dann gegengleichen, da sitzen Sie gleich einmal für 2-3 Seiten 10 Stunden plus. Ist nicht machbar einfach. Aber warum wir das jetzt auch verwenden, unter anderem ist, es kommt ganz woanders her. Es ist nicht die Polizei für die Hochschulen und ich weigere mich auch, in der Funktion tätig zu sein als Plagiatsprüferin. Es ist für die Schreibdidaktik verwendet worden ursprünglich oder dafür entwickelt worden. Ja, kommt aus dem britischen Bereich, englischen Bereich und auch USA. Es soll den Studierenden gezeigt werden, nämlich optisch auch gezeigt werden, wo sie sich noch verbessern könnten an ihren Texten. Wenn man das anders verwendet, ist dieser Sinn auch dahin. Ja, das ist ein bisschen ein Problem und zu Recht kritisieren da die Studierenden das auch immer wieder. Es wird jetzt als Polizeitool verwendet, das ist ein Generalverdacht für alle Studierenden da, dass sie natürlich betrügen versuchen, ist eh klar und dem ist gar nicht so. Hier ein Beispiel von so einer Benutzeroberfläche, ist jetzt schon etwas älter, ist aus einem meiner Accounts. Ich verwende verschiedene Programme, je nachdem. Ich teste sie auch immer wieder, einfach auch was das Handling betrifft oder eben sind jetzt endlich AGB da oder nicht und so weiter. Was Sie hier sehen, ist das Programm PlugScan, tut aber nichts zur Sache, welches. Ja, das ist jetzt eine dieser Oberflächen und Sie sehen hier, Sie könnten verschiedene Dinge hochladen, nicht nur Dateien, also Texte, sondern auch direkt eingeben oder Sie könnten sogar Websites damit überprüfen. Natürlich für den Hochschulbereich jetzt nicht wahnsinnig interessant. In der Mitte hier, wo es leer ist, würden Sie natürlich meinen Dateinamen sehen, beziehungsweise dem der Kundentexte. Und der Rest ist alles sozusagen gelöscht, was Sie in irgendeiner Form jetzt mit irgendeinem Kunden von mir verbinden könnten, ist eh klar. Ne? Und Sie sehen hier unten eingekringelt Plug-Level. Nochmal, ja, die zeigen keine Plagiate an. Ja, das ist nur, was mir das Programm suggerieren möchte als Benutzer. Wenn du jetzt 0-5% Textähnlichkeiten hast, die nennen es halt Plagiat, dann ist eh alles total okay. Also ich habe schon Texte gesehen, wo es schon bei 4-5% kritisch wurde, weil die Elemente, die halt übernommen wurden, aus Resultaten von anderen Arbeiten bestanden haben. So, dass ich es rauskriege. Das ist dann eher relevant, als es wäre aus einer Einleitung irgendwo übernommen. Das heißt, mir kann das Programm gar nichts sagen, was da finden. Und dann von 0 bis 10 ist schon kritisch, ist auch Hausnummer. Ja. Und von 10 bis 100, also auch die Skalierung da ist sehr, sehr witzig. Ja. Also 10-100% Textähnlichkeit ist ganz viel. Und man kann das nicht sagen, denn das, was Sie hier an Prozenten sehen einmal, also Sie sehen hier, da sind schon einige rote dabei gewesen bei meinen Kundentexten. Er sagt gar nichts, weil das ist ja noch gar nicht überprüft von mir. Das ist das blanke, sozusagen nur die Ergebnisse des Programms. Da hat noch keine Plagiatsprüfung stattgefunden, die macht dann erst der Mensch. Ja, also in dem Fall ich. Und dann schaut das komplett anders aus. Ja, da ist das meiste okay, ein paar bleiben orange, rot gibt es so gut wie bei mir überhaupt nicht. Zu mir kommen ja nur Leute freiwillig und machen das. Dann ein Beispiel für einen Prüfbericht. Sie sehen hier auch wieder ein bisschen bunt hinterlegt. Das ist komplett irrelevant, auch das Gelb. Das ist nur, damit ich nicht blind werde, wenn ich das suchen muss, wo wer was hin übernommen hat. Auch hier ein tatsächliches Dokument von jemandem. Sie können es eh nicht rausfinden. Ich habe gecheckt, wer das ist, finden Sie eh nicht raus. Und auch hier wieder auf dieser Seite jetzt oben exakte Übereinstimmung, mögliche Einstimmung und mögliches Zitat wird markiert. Was das Programm meint, ja, muss gar nichts bedeuten. Und dann hier eine Liste mit Treffern, Sie sehen auch 12 Treffer und so weiter. Also es wird oft multiple gefunden, ja, also es werden verschiedenste Seiten, verschiedenste Dokumente gefunden. Es gibt Floskeln, die immer wieder gefunden werden, Danksagungen ganz oft natürlich, die immer wieder verwendet werden von Studierenden. Man ist schon froh, wann die Namen dann der Eltern ausgetauscht werden zum Beispiel oder so irgendwas. Aber das wird halt wieder verwendet, weil es eh wurscht ist den meisten. Ja. Aber der Rest ist halt dann nicht mehr wurscht. Da müssen wir dann halt dann genauer reinschauen. Etwas anderes, wenn es mir es anzeigen möchte, wäre das hier, das nicht stehen bleibt. Interessant. Gut, ich zeige Ihnen das Nächste, wenn das geht. Jo. Ja, also Sie haben gesehen, vorher ein bisschen weniger bunt, das viel bunter. Ja, also es ist ein anderes Programm, das hier verwendet wurde und kein wissenschaftlicher Text, nur ein Beispiel, wie sowas ausschauen kann. Auch hier wieder Farben sind gar nichts. Es geht eigentlich bei den Plagiatsprüfungen für die Unis darum, solche Dinge zu finden, wo extrem plagiiert wurde. Also hier auch eine Technik, einen Absatz zu verwenden, selbst wenn ein Zitat daran wäre, wäre es falsch, weil da ist ja keine eigene Leistung da. Und in Österreich kennen wir eh den Spruch, was war meine Leistung, ist da einfach nicht gegeben. Genau. Also es geht den Hochschulen eher darum, nicht die Kleinigkeiten zu finden. Es geht auch nicht darum, für die Studierenden ein, zwei Texte, Sätze nicht zu übernehmen oder schon zu übernehmen. Es geht um diese Fälle, die man eben vermeiden möchte von Hochschulseite her. Ja, warum reden wir eigentlich dauernd über Plagiat in den Medien? Dauernd wird wer gefunden und das wird dann aufgebläht und meistens sind es Politikerinnen, Politiker. Im Grunde, dann heißt es immer, das Internet ist schuld und so weiter. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Obwohl es natürlich schon in die Richtung geht, wie wir auch unterrichten, wird natürlich immer elektronischer, wie wir Texte verarbeiten, ist eben elektronisch ich suche ja auch einen neuen Computer, weil ich viel Texte schreiben muss. Und das Internet ist eben auch ein bisschen, das Unrechtsbewusstsein sinkt natürlich und die Hemmungen, irgendwas zu übernehmen, sinkt. Man sieht es bei mir jetzt nicht ganz gut, aber sie haben da immer unten im Eck, haben sie immer, woher diese Bilder auch sind und so. Ne? Es ist jetzt abgeschnitten, was natürlich nicht gut ist, werde ich wieder reingeben, irgendwo weit oben. Ja, aber natürlich hat das schon ein bisschen mit unserer allgemeinen Situation, wie wir umgehen mit Dingen, zu tun. Aber es ist nicht der Grund dafür, warum plagiiert wird. Und das, was ich ganz, ganz oft sehe und was auch so ein bisschen ein Mythos ist, es ist nicht oft absichtlich. Ich rede nicht über die schwarzen Schafe. Das Unabsichtliche, das hat sehr, sehr viele Gründe und da kann man ansetzen, auch für die Prävention. Das, was auf jeden Fall für die Studierenden immer wieder schwierig ist und man werfe den ersten Stein bei Projekten, Deadlines und so weiter, ist schlechtes Zeitmanagement. Können natürlich die Lehrenden nichts dafür, ist klar. Aber da muss man eben auch lernen, als Studierende da ein bisschen sozusagen sich das besser einzuteilen. Es kann durch Schlampigkeit passieren, dass was einfach verschoben wird. Ja, die Bearbeitungsfehler ist auch mir mal passiert, ja, dass man dann einfach Zitat einfach drüber kopiert hat oder drüber verschoben hat. Das, was man auf jeden Fall von der Lehrendenseite her ändern könnte, damit nicht so viele Plagiate entstehen, ist das Paraphrasieren üben. Ich arbeite dazu einiges auf, denn ehrlich gesagt steht das nirgendwo genau. Wie lehrt man sowas? Ja, und das Problem ist, Motto meiner Firma ist, Wissenschaft ist Übungssache. Es ist heute eine Übungssache. Wenn man nie schreiben muss im Studium, wie soll man das dann können? Es gibt ein paar Naturtalente, aber ganz ehrlich, es gibt halt wenig Naturtalente. Also es muss geschrieben werden, es muss das Paraphrasieren geübt werden, also das Wiedergeben in eigenen Worten. Und dann direkte Zitate, also die Gänsefüßchenangaben, das ist oft viel zu lange übernommen. Wenn es ein Absatz ist und das ist einmal in einem langen Text, könnte es auch okay sein, aber das ist ja eine Relationsfrage und die kann man nicht einfach so in der Theorie klären. Das müssen auch die Studierenden oder schon die Schülerinnen und Schüler natürlich, wenn sie VWA schreiben, müssen das geübt und gefeedbackt kriegen. Das alles sind einfach nur Anzeichen, dass die Schreibenden nicht geübt sind. Ja, und so wie ich das immer sage, die Studierenden sind Wissenschaftler in Übung, ja, in der Übungsphase noch im Training, die können es noch nicht können in irgendeiner Form. Aber man kann auf jeden Fall da bei diesen Punkten ansetzen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, und jetzt werden Sie sich mit mir fragen, ja, warum verwendet man denn dann diese Programme, wenn es doch so schlechte Reviews von mir kriegen, sogar von mir, die ich die dauernd verwende auch. Und ist das nicht eigentlich ein bisschen komisch, dass sogar ich die verwende, obwohl ich das weiß? Jein. Ja, es ist komisch, ich frage mich auch gelegentlich, sollte ich das überhaupt noch und so weiter. Wie gesagt, ich mache Tests auch zu diesen Programmen und schaue mir das immer sehr kritisch an und ich bin auch, wenn Sie möchten, auf meinem Blog auch vorbeischauen, da sehen Sie sehr wohl, dass ich sehr kritische Artikel auch darüber schreibe, obwohl ich sie verwende und weil ich sie verwende. Ja, aber warum wird das überhaupt verwendet? Eins habe ich schon erwähnt, ist, man möchte einfach auch diese wissenschaftlichen Standards erhalten, ja, also einfach irgendwas zusammenkopieren und dann irgendwo dazwischen ist eher Zitat, das ist einfach nicht wissenschaftlicher Standard. Und das möchten natürlich Hochschulen oder ganz generell Bildungseinrichtungen auch ein bisschen überwachen, im besten Sinne des Wortes. Dann haben wir Medien schon angesprochen, ja, es ist unangenehm, ja, Charité hat Verdacht, Fälle von 120 Dissertanten, die freuen sich wirklich nicht den Haxen aus, ja. Es ist diese negative Publicity, schadet auch den renommierten Unis enorm, auch Harvard hatte Probleme, ich glaube vorletztes und vorvorletztes Jahr, sind sofort in den Medien, werden geschlachtet, natürlich ist das unangenehm, auch für die guten Unis, denen das eigentlich eh egal sein könnte. Etwas, was ich auch sehr kritisch sehe, sind diese ganzen Ranking-Sachen. Ja, es wird auch in Europa immer wichtiger, ja, irgendwo einen schönen Platz zu kriegen in diesen ganzen Dingen. Wie oder ob das mit Händen und Füßen irgendwie geschieht, ist oft schon relativ egal, aber es wird relevanter. Das ist die Realität für die Hochschulen einfach geworden und ich finde es nicht gut, aber ja, so ist es, werden wir jetzt nicht ändern können so schnell. Plagiatsprüfungen werden auch ganz, ganz stark als State of the Art angesehen. Das tut man halt jetzt. Also machen wir mit. Ist nicht unbedingt ideal, aber da kann man wenigstens ansetzen und einmal klären, warum wir es überhaupt verwenden wollen. Und etwas, was man schon auch, wozu man gratulieren muss, sind die wirklich guten Marketingstrategien der Herstellerinnen und Hersteller. Die haben uns von vornherein verklickert, dass sie Plagiatsprüfprogramme verkaufen. Die das gar nicht können. Ja. Also es ist schon interessant, wenn Ihnen ein Auto mit 4 fehlenden Raffen verkauft wird, werden Sie auch sagen, ja super, nehme ich, das ist doch eh klassisches Auto. Und wir kaufen eigentlich ein Plagiatsprüfprogramm, das keine Plagiate finden kann. Irgendwie stimmt es halt da irgendwo nicht. Aber das ist das Marketing. Und Sie haben schon kapiert, die Kritik haben Sie schon mitgekriegt, zumindest einige der Hersteller, die jetzt schon ein bisschen zurückrudern und das schon auch Text-Analysis-Programme nennen. Ja, also es ist schon angekommen, dass da die, vielleicht die Kunden nicht so zufrieden damit sind. Genau, wie könnte man diese Programme trotzdem sinnvoll verwenden, beziehungsweise wie verwende ich die sinnvoll? Ganz, ganz wichtig ist, ich mache auch so Strategieentwicklungsprozesse mit Hochschulen durch. Das ist jetzt wirklich in so 2 Minuten, 3 Minuten zusammengefasst, was oft Monate dauert. Ja. Auf jeden Fall ist das Erste, so wie ich das mit meinem Computer jetzt machen muss, ist, ich muss mir mal anschauen, was brauche ich denn überhaupt. Schön, dass es viele Apps gibt, schön, dass es viele Programme gibt, aber ich werde die nie alle brauchen. Was brauche ich denn überhaupt genau? Und dem Bedarf haben Hochschulen oft überhaupt noch nicht wirklich drinnen. Ja, State of the Art, wir brauchen es halt. Ja, aber warum überhaupt? Das ist nicht ganz klar manchmal. Und es wird aber fast überall schon verwendet. Man sollte es auf jeden Fall präventiv verwenden, nämlich wie gesagt in der Schreibdidaktik. Das wäre wahnsinnig wichtig für die Studierenden. Es gibt oft unbegründete Ängste. Viele rufen mich ganz panisch an. Sie haben da kein Feedback bekommen. Was sollen sie denn jetzt tun? Sie wissen nicht einmal, sie fliegen da sicher durch. Ja, also da ist unnötig auch Spannung drinnen, die man einfach, ich glaube, mit ein bisschen mehr Aufklärung auch, was das alles ist und was das kann oder eben nicht kann, mit dem könnte man das durchaus auch auf ein bisschen besseres Level wieder runterkriegen. Ein weiterer Punkt, der absolut nicht trivial ist, der sich so leichtfertig anklingt, ja, wir sollten die Standards ein bisschen besser vermitteln. Es wird vieles einfach auch von der Sozialisierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird sehr implizit nur vermittelt. Na, man schreibt halt nicht ab oder man zitiert alles. Das ist ja auch ein Quatsch, man zitiert nicht alles. Ja, Allgemeinwissen zum Beispiel wird nicht zitiert unbedingt oder wo beginnt das, muss diskutiert werden. Und da gibt es ganz viele Dinge, die sehr implizit vermittelt werden. Einer imitiert halt den anderen, man schaut sich halt beim Professor, bei der Professorin ab, wie das halt so ungefähr gehen könnte. Und wenn man Glück hat, kriegt man eh eine auf den Deckel und wenn nicht, hat man Pech und kriegt nachher eine am Deckel, wenn es nicht passt. Und üben, es muss geschrieben werden, ist auch leichter gesagt als getan, denn es muss sich wer dann anschauen auch. Dieser gesamte Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens, so wie ich Ihnen das geschildert habe, wie ich Studentin war, das wird auch kaum vermittelt. Das steht nicht der Prozess im Vordergrund, es steht das Resultat, nämlich die Abschlussarbeit im schlimmsten Falle im Vordergrund. Und das kann nicht funktionieren, wenn nicht geschrieben wird vorher. Ganz generell, und das wäre auch mein Abschlusswort, oder das ist mein Abschlusswort an Sie, würde ich sehr, sehr gerne für einen niederschwelligeren Umgang mit dem Thema, ganz generell einfach akademische Unredlichkeiten, da gibt es ja noch so viel mehr. Ich würde generell für einen niederschwelligeren Umgang und Diskussionen darum eigentlich bitten, was die, jetzt nicht Sie konkret, sondern was die Bildungseinrichtungen betrifft. Sie können es natürlich auch sehr gerne weitertragen. Wenn man es nicht bespricht, ich habe ganz oft die Rückmeldungen gekriegt, solange es keinen Skandal gibt, solange es kein Problem gibt, werden wir uns nicht damit beschäftigen, weil da könnte ja wer auf die Idee kommen, dass wir da vielleicht Probleme haben. Habe ich tatsächlich gehört von Kolleginnen und Kollegen, machen Sie das nicht, reden Sie drüber. Ich rede auch gern drüber, wie Sie merken und es gibt noch viel zu erzählen. Reden Sie, fragen Sie, holen Sie sich die Infos, holen Sie sich die Reviews, wenn es ist von mir, wenn es ist von anderen, von Leuten, die es wirklich verwenden und nicht nur technisch betreuen, wäre am besten. Aber da gibt es noch sehr viel zu tun und es macht auch Spaß. Ja, mir macht Spaß und ich hoffe, ich habe Ihnen wirklich gute Infos heute auch mitgeben können, damit man da ein bisschen kritischer drauf schaut und nicht nur die Katze im Sack kauft, falls da Bedarf wäre. Herzlichen Dank. Fragen nehme ich natürlich gerne entgegen von Ihnen. Dankeschön.
Gibt es Fragen hier im... Ja, ich sehe hier mehrere.
Dankeschön erstmal, total gerne. Spannender Vortrag und für mich auch, ich habe mich damit gar nicht vorab beschäftigt, super Einführung ins Thema. Sie haben jetzt gleich am Anfang erwähnt, dass da die meisten Hersteller gar keine AGB erfüllen und dass da gegebenenfalls die Daten auch einfach irgendwo in anderen Ländern aufbewahrt werden. Wird es von den Universitäten vorab so im Allgemeinen eher gar nicht oder eher stark geprüft? Weil eigentlich haben doch Universitäten da häufig oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung so Einführungsprozesse und nicht die erste Software, die ihnen begegnet.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich war auch in solchen Prozessen schon beteiligt. Es wird dann natürlich die Rechtsabteilung eingeschaltet. Aber tatsächlich kommen oft so zweiseitige Verträge nur daher. Ja, und das war es. Da gibt es keine Erklärungen dazu, was ist wen und so weiter, wer hat die Garantie und so über. Das ist oft sehr, sehr gering nur und man reklamiert es dann halt und dann wird einem eben immer wieder ein bisschen was geschickt und so weiter. Also man muss das aber oft reklamieren. Und die besseren Hersteller gut sind in dem Sinn keine. Es kommt eben darauf an, was man möchte von dem jeweiligen Programm. Aber die etwas besseren Hersteller, die professionell agieren, die haben das natürlich schon gelernt, dass sie so dann nicht mehr umgehen können. Vor allem auch diese Kluft auch zwischen USA-Recht, europäisches Recht, österreichisches Recht, die müssen sich sehr wohl dann anpassen. Aber man ist halt vermeintlich in diesem Zugzwang, wir brauchen das jetzt, wir müssen jetzt was kaufen und viele Hochschulen haben auch mehr als ein Programm nur. Das habe ich nicht erwähnt, aber da muss man dann immer abwägen, welches möchte man, welches ist das Hauptprogramm und dann wird eben auch mehr oder weniger die Schnittstellen, die man hat, dann die eigenen werden dann auch mitverhandelt und ausgehandelt. Aber so ein gültiger Konsens drüber, was da jetzt erfüllt werden muss von den Einzelnen, gibt es überhaupt nicht. Ja. Aber es wird sehr wohl, also eher sogar überkritisch manchmal drauf geschaut, wer hat da Zugriff, muss geklärt werden in den Prozessabläufen. Also das ist schon intern auch ein sehr, sehr großer Schritt und sehr viel Arbeit dahinter. Also ich habe es auch gemacht schon. Es ist monatelange Vorbereitung, bis überhaupt nur jemand da was einspeisen darf. Noch nicht einmal im Test nämlich. Also ja, wird schon kontrolliert, sind schon sehr kritisch die Unis dabei.
Meine Frage geht jetzt ein bisschen weg vom Technischen. Ja. Einfach nur die Idee, nämlich die jetzt für mich da rausgekommen ist, war ja die, dass man, solange man paraphrasiert, praktisch im Trockenen wäre. Ich verstehe, dass das technisch eine gewisse Herausforderung ist, sowas zu entdecken, aber spätestens wenn es dann darum geht, Übersetzungen auch zu prüfen, wird da wahrscheinlich schon mehr an Softwarelogik drinnen sein und das wird zumindest, vorher schon angedeutet, wahrscheinlich in Entwicklung sein, oder?
Na, also es gibt ganz viele Plagiatstypen, die nicht erkannt werden können. Also Übersetzungsplagiat ist sicher eines, wo auch die meisten Probleme jetzt sind, einer dieser Typen. Was anderes sind, wie ich kurz erwähnt habe, auch die Abbildungen oder Tabellen, auch die muss man ja mit einem Urheberrechtshinweis in irgendeiner Form versehen oder einem Zitat eben. Und da meinen eben viele kann das Programm nicht finden, ist eh wurscht. Und ich habe sehr, sehr, vor allem wie ich begonnen habe, auch vor 8 Jahren sehr, sehr viele Abschlussarbeiten gesehen, wo Abbildungen, fremde Abbildungen von Dritten nicht zitiert waren. Das ist bei uns nicht üblich, haben dann die Studierenden rückgemeldet. In meinem Lehrgang brauche ich das nicht machen. Und dann habe ich mir die zum Teil eben so auch testweise die Unterlagen von Lehrenden aus dem Lehrgang angeschaut, die machen es auch nicht. Ja. Also da sind schon mehrere Seiten beteiligt, warum es dann nicht funktioniert. Aber Sie haben absolut recht, ja. Also da ist auch der Algorithmus dahinter, sowas festzustellen, enorm viel schwieriger als jetzt nur 1:1 Sachen zu finden. Es gibt schon auch Programme, die Abbildungen finden können, Sie können es auch bei dieser reversen Suche bei Google, ist das auch inkludiert, da kann man sozusagen die Ähnlichkeit von Bildern rückverfolgen, das geht schon auch, aber das ist nicht inkludiert in diesen Textanalyseprogrammen. Ja, es wird ganz viel nicht gefunden. Also ich habe da schon sehr oft drüber geschrieben und recherchiert, wird ganz selten mehr gefunden als wirklich Copy-Paste. Das dafür relativ gut, also in verschiedenster Weise.
Gibt es noch eine Frage? Ja?
Wie schaut das aus, wenn sich jetzt eine Uni oder Lehranstalt es doch sehr auf diese Software verlässt und dann haben Studierende das Problem des False Positives, wo die Software eben aufgrund ihrer Unzulänglichkeit sagt, das ist ein Plagiat und in Wirklichkeit ist das aber nicht so.
Ja, die Bildungseinrichtungen werden da gar kein Problem haben, außer dass sie viele entsetzte Studierende haben, die dann betteln kommen, aber ich habe ja nichts falsch gemacht. Und wenn es im schlimmsten Fall haben wir das Problem, was jeder vermeiden möchte, was auch relativ gut funktioniert ist, dass wenn ein Abschluss einmal erledigt ist, die Approbation da ist, ist es um so viel schwieriger, das rückgängig zu machen, da muss man wirklich mit Anwälten, mit Richtern arbeiten und muss ein Verfahren einleiten, um das rückgängig zu machen. Also man möchte also als Uni, als Bildungseinrichtung vor Approbation, also vor Abgabe überhaupt, vor Benotung einer Abschlussarbeit finden können. Und die False Positives, die Sie angesprochen haben, sind für Studierende ein Riesenproblem. Es gibt auch Bildungseinrichtungen, es sind eher FHs, würde ich jetzt mal sagen, die konkrete Levels an Prozenten einführen. So viel Prozent darf es haben, ich sage jetzt Hausnummer 15, und welche Studierenden drüber sind, die haben eine Pech, die werden sofort, da wird das sofort zurückgeworfen und fertig. Wie gesagt, das ist nicht die Plagiatsprüfung, was das Programm macht, sondern was die Personen dahinter machen, ob es jetzt Lehrende sind oder solche wie ich extern arbeiten, das kann man nicht sagen. Und da macht man sich ganz viele Probleme derzeit, indem man sagt, das ist jetzt ab 15% schrecklich. Ja, also da sind auch die False Positives, die können oft extrem sein, ja? Also zwischen 4% und am Anfang waren es 33% Ähnlichkeit und ich kann es runterrechnen auf 4, da sehen Sie die Dimensionen dann auch, ja? Und die Studierenden sind die Leidenden dann drunter, wenn man das nicht korrekt macht. Ja, absolut.
Gut, dann ganz herzlichen Dank nochmal,
vielen Dank.
Großer Applaus. Okay.